Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Lena Volk. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben beschlossen, uns zu duzen. Du hast gerade die schriftlichen Abi-Prüfungen hinter dir, kommst aus Dreieichen, Hessen, gerade in den Ferien. Und Schule ist dann ja sowieso bald nach den mündlichen auch abgehakt für dich. Was für ein Gefühl war es denn, als die schriftlichen rum waren?
Also man war auf jeden Fall sehr erleichtert, weil es auch schön war, das Ganze hinter sich gebracht zu haben. Und ich glaube, jeder war auch an dem Tag selber einfach nur noch froh. Aber es war auf jeden Fall auch eine spannende Zeit. Und ich glaube, da stimmen einem auch mehr Leute zu, als man denkt.
Hast du schon abgeschlossen innerlich damit?
Natürlich noch nicht ganz, weil ja auch noch die mündlichen und Präsentationsprüfungen folgen und man sich ja auch noch Gedanken darüber macht, was vielleicht gut lief, was nicht. Aber man weiß ja im Endeffekt auch, dass man es nicht mehr ändern kann und deswegen versucht man sich jetzt auf die weiteren Sachen zu konzentrieren.
Ja, du bist in ganz unterschiedlichen Bereichen engagiert, bist Vertreterin im Jugendparlament, vertrittst auch die junge Generation Z. Das sind so die ja in deinem Alter, du bist wahrscheinlich eine der jüngsten Vertreterinnen mit 17 Jahren. Wie weit geht das dann hoch?
Ja, ich bin eigentlich eher eine der ältesten Vertreterinnen aktuell, weil die Generation Z ja beginnt mit dem Jahrgang 99/2000. Das heißt, alle, die jetzt folgen, sind ja auch Generation Z und dann eben alle Jüngeren.
Ich kenne es eigentlich so, dass man sagt, ja, die Generation Z ist eigentlich gerade auf dem Arbeitsmarkt angekommen, so die 20- bis 25-Jährigen. Aber das ist dann schon die Generation Y?
Ja, soweit ich weiß schon.
Mhm. Ja, das fließt ja auch oft dann, die Generationen miteinander. Du hast als 14-Jährige schon den Bundeswettbewerb Jugend debattiert gewonnen. Zu welchem Thema hast du da gesprochen?
Ja, also es gab ganz verschiedene Themen auf den verschiedenen Ebenen. Angefangen hat es ja auf der Schulebene, über die Landesebene. Und auf der Bundesebene ging es dann eben über ja die rezeptfreie Abgabe von Präparaten zur geistigen Leistungssteigerung, die man dann zum Beispiel für Prüfungen an der Uni oder in der Schule einnehmen könnte. Aber es gab ganz viele Themen auf dem Weg dahin. Also angefangen in der Schule hat es ja eigentlich auch mit sehr freizeitlichen Themen, zum Beispiel der Torlinientechnik beim Fußball oder auch der Einzelhaltung von geselligen Heimtieren. Und dann wurden die Themen eben immer politischer.
Weißt du noch, mit welchen Argumenten du da die Jury überzeugt hast?
Oh, das waren eigentlich sehr viele. Aber ich glaube, ziemlich wichtig war eben das Argument, dass kaum Forschung auf dem Gebiet betrieben wurde. Man kennt die Langzeitfolgen von solchen Präparaten nicht. Und man weiß auch nicht, welche Auswirkungen das auf einen gesunden Menschen hat. Und ich finde, ein anderes sehr wichtiges Argument war ebenfalls, dass es ja in der Pharmaindustrie meiner Meinung nach zumindest darum gehen sollte, dass sie sich auf die kranken Leute ja fokussieren, dass die wieder gesund werden. Und das würde ja den Blick auf komplett andere Menschen lenken, weil auf einmal wären die gesunden Menschen, von denen es ja hoffentlich mehr gibt, wären dann im Vordergrund und man könnte mit denen ja mehr Geld gewinnen und würde deswegen vielleicht den Blick für die kranken Menschen verlieren.
Wie weit im Vorfeld konntest du dich mit dem Thema befassen?
Also man bekommt die Themen selber insgesamt 10 Tage vorher oder ja meistens 9 bis 11 Tage vorher und dann kann man sich mit den Themen insgesamt befassen, aber man kennt seine Positionen nicht, denn das Format sieht eben so aus, dass es 2 Leute gibt, die auf der Pro-Seite und 2 Leute, die auf der Kontra-Seite diskutieren, also es ist ein sehr strenges Format, auch mit Redezeiten. Und da ist es dann eben so, dass man seine Position erst kurz vorher bekommt, beziehungsweise auf Bundesebene hat man sie dann am Abend vorher bekommen und man auch da seine Debattenpartner erst dann kennenlernt, mit denen man sich natürlich auch über Argumente absprechen muss.
Sollen in Deutschland Präparate zur geistigen Leistungssteigerung rezeptfrei erhältlich sein? Das war das Thema, über das Lena Volk schon als 14-Jährige debattiert hat und damit im Bundeswettbewerb Jugend debattiert gewonnen hat. Heute Vormittag bei uns zu Gast in SWR1 Leute. Hat dieser Wettbewerb, die Teilnahme daran, deinen weiteren schulischen Weg in irgendeiner Form beeinflusst?
Auf jeden Fall in einer Form, allein weil sie Interesse in ganz neuen Bereichen geweckt hat. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel ja wirklich mein Verständnis, aber auch meine Liebe zur Philosophie erst dadurch entdeckt, weil man sich eben ja tiefgehender mit Dingen auseinandergesetzt hat und vor allem, weil man sich auch getraut hat, neue Sachen zu wagen. Also ich glaube, auch meine Leistungskurswahl, die zwar jetzt in eine ganz andere Richtung gefallen ist, wurde dadurch schon massiv beeinflusst, weil man gesehen hat, es ist nicht schlimm, wenn man was Neues ausprobiert.
Inwiefern? Also was hast du dann gewählt?
Ja, im Endeffekt habe ich jetzt Mathematik und Informatik als Leistungskurs, was ja vielleicht doch erstmal im Widerspruch dazu steht, dass ich mich sonst doch sehr gerne auch mit dem Diskutieren und der Politik auseinandersetze. Aber ja, ich war halt am Anfang sehr hin und her gerissen, weil ich dachte, Informatik sei vielleicht auch ein Fach, was man wirklich nur nehmen kann, wenn man als Hobby praktisch nichts anderes tut und den ganzen Tag vorm PC sitzt. Aber dann konnte ich mich zum Glück selber und auch mit Hilfe von anderen Leuten davon überzeugen, dass man es eben auch so machen kann. Und ich bin jetzt im Endeffekt sehr zufrieden damit.
Und das Debattieren, ist das in irgendeiner Form auch Schulfach? Ja, vermutlich nicht.
Also es ist unterschiedlich und das wird von allen Schulen anders gehandhabt. Also es gibt Schulen, die AGs haben dazu, die dann oder Debattierclubs haben, wo Schüler auf freiwilliger Basis hinkommen können, gemeinsam debattieren und sich dann auch gemeinsam speziell auf den Wettbewerb vorbereiten und vor allem auch nach dem Wettbewerb weiter debattieren. Aber ansonsten ist es in der 8. oder 9. Klasse eigentlich auch Teil des Deutsch- oder POVI-Unterrichts, also Politik- und Wirtschaftsunterrichts. Das Problem dabei ist eben, dass es in keinem der beiden Lehrpläne fest vorgeschrieben ist. Somit wird es nur in manchen Schulen praktiziert und vor allem halt hauptsächlich an Gymnasien, was ja auch sehr schade ist, weil dadurch viele Schulen auch nicht am Wettbewerb teilnehmen. Aber es sind immer noch echt viele.
Ja, vermutlich sehr wenig Hauptschüler dann, oder?
Ja, mit Sicherheit.
Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, das zu verändern? Denn gerade da wäre es ja eigentlich eine gute Maßnahme.
Ja, also man ist dabei. Es gibt verschiedene Projekte, die am Laufen sind. Eins davon heißt beispielsweise Alumni an Schulen, wo ehemalige Sieger und Siegerinnen, das sind immer die ersten 6 aus jeweils beiden Altersklassen eines Jahrgangs, die Möglichkeit haben, an Schulen zu gehen und da eben ja praktisch den Wettbewerb zu verbreiten. Und sonst ist man auch daran bedacht, dass sich das auch innerhalb der einzelnen Regionen immer weiter verbreitet, der Wettbewerb. Und man sieht auch, ja, wie immer mehr Leute dazukommen.
Du bist sehr begeistert von diesem Wettbewerb, bist auch als Jurymitglied dabei gewesen. Kannst du mal beschreiben, es sind ja immer 4 Teilnehmer. Wie viel habt ihr Zeit? Wie läuft das Ganze ab?
Also es gibt praktisch 3 Phasen der Diskussion. Es gibt zuerst die verschiedenen Eröffnungsrunden. Da fängt eben Pro 1 dann an. Also es gibt 2 Pro-Redner und 2 Kontra-Redner. Und der stellt erstmal natürlich die Frage vor und die damit verbundene Maßnahme, erläutert, wann sie beispielsweise umgesetzt werden soll, aber eben auch, was schon dafür spricht. Und für so eine Eröffnungsrede hat man 2 Minuten Zeit. Die hält dann jeder und es fängt eben mit Pro an, dann geht es zu Kontra rüber und so weiter. Und Kontra kann dann natürlich auch direkt reagieren und darauf antworten. Und dann gibt es eben eine Phase, die nennt sich freie Gesprächsrunde. Und da ist eben 12 Minuten Zeit und da ist der Argumenteaustausch einfach und da kann gesagt werden praktisch, was will. Und da gibt es auch keine vorgeschriebenen Redezeiten. Und am Ende hat jeder 1 Minute Zeit, wieder in der gleichen Reihenfolge wie in der Eröffnungsrede, sein eigenes Resümee zu ziehen und zu überlegen, was er jetzt aus der Debatte mitnimmt und weshalb er vielleicht bei seinem Standpunkt geblieben ist oder ihn eben auch geändert hat.
Was sind deine Kriterien als Jury? Worauf achtest du ganz genau?
Ja, also es gibt 4 Kriterien. Die erste ist mehr oder weniger die Gesprächsfähigkeit. Da kommt es eben darauf an, geht man auf andere ein, hört man gut zu und vermittelt man auch seinen Punkt passend. Und das ist dann auch direkt der nächste Punkt, nämlich die Überzeugungskraft. Es geht natürlich darum, dass auch wenn man nicht seinen eigenen Standpunkt vertritt, sondern den anderen, dass man überzeugend auftritt und dass man auch wirklich ja seinen Punkt durchbringt. Und dann kommt aber auch eben die Sachkenntnis dazu, dass man sich natürlich vorher gut informiert haben sollte, keine falschen Informationen haben sollte und dabei eben auch das Ausdrucksvermögen.
Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen.
Namika und Lieblingsmensch, gewünscht von Lena Volk, heute Vormittag unser Gast in SWR1 Leute. Du engagierst dich auch im Jugendparlament in Dreieich. Wie ist dieses Engagement entstanden?
Ja, also bei uns wurde das Ende 2015 das erste Jugendparlament unserer Kommune gegründet. Und da war es eben so, dass sie tatsächlich an sämtliche Jugendliche, also es sind nicht ganz so viele, in dem Alter von 12 bis 18 Jahren leben bei uns ungefähr 3000, tatsächlich eine Einladung verschickt haben, sich zu bewerben. Und darauf bin ich eben angesprungen, weil ich dachte, hey, das klingt auch ganz interessant. Ich hatte echt keine Vorstellung. Und jetzt bin ich da. Also es lief dann so ab, dass man sich eben nominieren konnte und dann wurde an den Schulen gewählt. Und es wurden eben 19 Kandidaten gewählt.
Was sind da eure Themen? Um was geht's?
Ja, also zu Beginn waren wir noch sehr in der Findungsphase, dadurch, dass wir das erste Jugendparlament waren. Und wir sind auch immer noch dabei, unsere Legitimation zu suchen. Und sonst haben wir aber jetzt vor kurzem, weil wir eben als Stadt auch Teil von einem Programm sind, das nennt sich Jugendgerechte Kommunen, haben wir ein sehr großes Beteiligungsprojekt veranstaltet mit ungefähr 100 Jugendlichen. Und ja, die haben wir eben alle eingeladen nach der Schule und die kamen vorbei und es war sehr offen. Also es nennt sich Open Space Camp, auch nach der Methode des Barcamps, ist sehr offen gestaltet. Die konnten kommen, konnten zu verschiedenen Themen alles dalassen, was ihnen nicht passt, was man vielleicht auch mit Argumenten verändern kann und wie man auch an so Probleme rangeht.
Gibt's denn was, was ihr verändern konntet?
Das Ganze ist noch nicht so lange her, deswegen sind wir noch dabei. Also es gibt auf jeden Fall Kleinigkeiten, die sich schon verändert haben.
Zum Beispiel?
Ein großer Wunsch war, dass es eine Freifläche zum Sprayen gibt und da sind wir jetzt gerade drauf und dran, aber haben eigentlich die Zusicherung, dass es demnächst 3 Wände gibt, die wir dafür ja offenstellen können von einem Haus, was bald abgerissen wird, was ja schon mal ein kleiner Fortschritt ist. Sonst gab es auch schon ein Treffen, weil wir haben einen Bürgerpark der natürlich, in dem sich Jugendliche viel aufhalten, wo wir aber gern auch ein paar Sachen ein bisschen anders gestaltet hätten. Und da gab es auch schon ein Treffen mit der Initiative dazu, um zu gucken, wie wir da jetzt weitermachen.
Wie diskutiert ihr da mit der älteren Generation?
Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil viele noch nicht oder uns Jugendliche noch nicht so ganz wahrnehmen oder wenn sie es tun, dann unsere Wünsche nicht respektieren, weil oft unterschätzt wird, was für einen Einfluss das auch auf unsere späte zum Beispiel Entscheidung der Wohnsituation hat, wie wohl wir uns in einem Ort fühlen. Ja, und da ist es halt so, wir versuchen natürlich oder wir wünschen uns immer, dass wir auf einer Augenhöhe mit ihnen diskutieren könnten. Leider passiert es noch nicht sehr oft, aber da sind wir eben dabei und deswegen sind wir auch als Kommune in diesem Projekt, weil es heißt Politik auf Augenhöhe mit Jugendlichen, statt immer nur über uns Jugendliche zu reden, einfach mal mit uns reden, dann kommt vielleicht auch was Sinnvolleres bei rum.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass es eben nicht auf Augenhöhe ist?
Das ist ehrlich gesagt schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben dadurch passiert, dass für manche Erwachsene mit Sicherheit schwer ist zu begreifen, dass wir uns tatsächlich dafür interessieren und dass es auch wirklich Wünsche und Bedenken gibt. Weil ganz oft ist es ja so, dass zum Beispiel Sachen geprüft werden, ob sie ja seniorengerecht sind, ob sie familiengerecht sind und so weiter. Aber ob Sachen jugendgerecht sind, danach wird eben nicht geschaut. Und vielleicht ist es deswegen auch diese fehlende Legitimation, mit der wir zu kämpfen haben.
Hat sich da vielleicht auch ein anderes Bild von Jugendlichen entwickelt? Wir haben jetzt gerade die Meldung in den Nachrichten gehört, dass Jugendliche kein Vertrauen in die Politik haben. Sowas schafft ja vielleicht dann auch ein gesellschaftliches Bild. Ihr scheint da ja ganz anders unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, dieses kein Vertrauen in die Politik bezieht sich, oder kann ich mir auch vorstellen, eben darauf, dass wir sagen, wir müssen was verändern und wir uns nicht vorstellen können, dass es so, wie Dinge im Moment laufen, wirklich zu einer Veränderung kommt. Und deswegen sind wir ja auch Teil von dem Jugendparlament. Wir wollen die Sachen anpacken und wir wollen was verändern. Und wir wollen mehr oder weniger, wenn auch in kleinem Rahmen, ja unsere eigene Politik machen. Und darum geht's ja eben auch.
Wie groß ist der Glaube an eure eigene Politik, dass ihr etwas verändern könnt?
Er war ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen größer, als er im Moment steht, aber wir sind ja dabei. Und wenn man, also als wir allein schon die Beteiligung beim Open Space Camp gesehen haben, was ja auf komplett freiwilliger Basis war, wo sich so viele Jugendliche, also es waren gewählte Sprecher, also Klassensprecher, Schulsprecher und Stufensprecher von allen Dreiecher Schulen, auch von allen Schulformen, als man gesehen hat, wie groß die Beteiligung da war und wie viele auch jetzt im Nachhinein noch motiviert sind, in Arbeitsgruppen mitzuhelfen, dass man wirklich was schafft, ja, das stärkt irgendwie auch den Glauben, dass wir zusammen was verändern können.
Gewinnerin des Bundeswettbewerbs Jugend debattiert, engagiert im Jugendparlament und Abiturientin Lena Volk, heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Wir wollten über dein politisches Engagement noch weiter sprechen. Du bist im Jugendparlament in Dreieich und wir haben eben festgestellt, so dieser, ja, man kann es fast sagen, der Clash of Cultures zwischen den Generationen, der bereitet euch Probleme. Gibt's Lösungsansätze?
Ja, also es gibt auf jeden Fall verschiedene Ansätze und man findet, man trifft auch, ich sag mal, auf immer mehr Erwachsene, die da irgendwie eine Kooperationsbereitschaft zeigen und die ja an sich alle Verständnis dafür haben. Aber es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, zu zeigen, dass wir auch, ich sag mal, ein Recht haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein.
Hast du konkrete Beispiele, wo du merkst, ja, da ist es einfach schwierig?
Also es in verschiedenen Bereichen, angefangen mit, wir wollen wirklich uns im Bürgerpark treffen und es heißt direkt, wir würden alles nur verschmutzen, was ja andere genauso tun und man da kein Verständnis dafür hat, dass wir ja eben auch Aufenthaltsplätze suchen. Aber es geht eben auch bis zu Themen wie WLAN an öffentlichen Plätzen, was jetzt bei uns in der Kommune beispielsweise wirklich ein Beschluss vom Stadtparlament ist, dass es das geben soll und passiert ist da gar nichts und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und das ist halt auch was, wofür Jugendliche wirklich hart kämpfen und wo wir hoffen, dass wir es auch umgesetzt bekommen.
Fehlt da vielleicht auch von der jungen Generation das Verständnis, dass manche Dinge einfach auch länger brauchen?
Ja, mit Sicherheit. Wir sind ja auch durch, ich sag mal, die ganzen neuen Medien und das Internet daran gewöhnt, dass Dinge sehr schnell funktionieren. Und es gehört mit Sicherheit auch zum Kindsein und zum Jugendlichsein dazu, dass man immer alles schnell machen will. Und dass man aber irgendwie auch daran gewöhnt ist, dass Dinge schnell funktionieren. Und da fehlt uns vielleicht zu einem Teil mit Sicherheit auch die Geduld. Und die Geduld beschränkt sich dabei ja nicht auf 3-4 Monate, sondern die Geduld beschränkt sich dabei auf 2-3 Jahre. Und das ist halt auch ein Zeitraum, der in unserem Lebensabschnitt, wo wir uns ja auch so schnell verändern, uns eben wahnsinnig lang vorkommt. Also wenn ich jetzt 2-3 Jahre auf was warten müsste, da wäre ich ja in einer komplett neuen Lebenssituation. Man ist vielleicht von der Schule zur Uni gegangen oder in die Ausbildung. Man befindet sich ja an einem ganz anderen Ort in seinem Leben.
Was habt ihr erreicht? Worauf bist du stolz im Jugendparlament in der kurzen Zeit, die es euch jetzt auch erst gibt?
Also wir haben auf jeden Fall sehr viele Veranstaltungen gemacht, kleinere und größere, eben wo Jugendliche eingeladen waren, die auch gefragt waren. Wir haben Kinoabende veranstaltet, zu denen Jugendliche eingeladen waren, was eben auch gewünscht war, dass man mögliche Treffpunkte hat. Wir haben beispielsweise einen Workshop-Day veranstaltet, wo es kostenlos für Jugendliche ganz viele Angebote gab, weil es zum Beispiel auch die Nachfrage gab, ob man mal ein Seminar dazu machen könnte, wie man Fahrradreifen repariert, wo wir auch total überrascht drüber waren, aber uns ja natürlich auch super drüber gefreut haben. Und jetzt gibt's das Ganze. Und eben, ja, eines unserer größten Sachen war eben, dass wir es geschafft haben, dieses Beteiligungsprojekt zu organisieren.
Ich glaube, Fahrrad ist sowieso auch bei euch in Dreieich ein großes Thema. Da ist nämlich auch noch was angedacht.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist im Moment in Planung, dass wir die längste Fahrradstraße in Hessen bekommen. Die soll zwei Ortsteile verbinden und dann zum größten Bahnhof bei uns in der Region führen. Und es steht jetzt auch schon seit einer Weile und wir sind alle mal gespannt, wann da auch endlich dann, kann ich jetzt mal so sagen, sich was tut.
Hat das Jugendparlament Anteil daran?
Nee, das ganze Projekt ist entstanden. Unser Jugendparlament, also wir sind ja das erste, gibt es erst seit ja, jetzt nicht mal 2 Jahren. Und das Ganze wurde eben, ist vorher entstanden. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf und wir haben aber nichts dazu beigetragen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Lena Volk, engagiert als Pfadfinderin und im Jugendparlament, eine ganz normale Jugendliche. Gibt es so ein Motto, einen Slogan, der dich antreibt?
Ja, ich sage immer ganz gerne, ich liebe es zu fliegen. Aber damit meine ich nicht das Fliegen im Flugzeug in der Luft, sondern mehr dieses gedankliche Freisein und auch die Unbeschwertheit. Und ich hoffe auch, dass ich mir die immer beibehalten werde.
Du bist auch Pfadfinderin und leitest dort eine Gruppe. Wie ist dein Engagement da entstanden?
Ja, also ich bin selber schon sehr lange bei den Pfadfindern. Genauer gesagt, ich glaube, seitdem ich 5 oder 6 bin. Und da wächst man dann eben rein und dann war ich zunächst Meutenhelferin, so nennen wir das, also zusammen mit Älteren, die eigentlich die jüngere Gruppe geleitet haben, hat man eben selbst angefangen, Verantwortung zu übernehmen und sich da ein bisschen einzuarbeiten, bis ich sie dann irgendwann ab einem gewissen Alter noch zusammen mit jemand anderem übernommen habe. Ja, und jetzt haben wir eine Gruppe, also die sind in der 5. bis 7. Klasse, also 10 bis 12 Jahre alt und das sind 11, 12 Kinder, wenn alle da sind. Mit denen treffen wir uns einmal die Woche und spielen verschiedene Spiele, bringen denen ein paar Sachen bei.
Was war das Letzte, was ihr gemacht habt?
Oh, das ist schwierig, eine gute Frage. Ich glaube, es war eine Schatzsuche, aber nicht nach klassischem Sinne, sondern nach Waldläuferzeichen ist die eine Gruppe gelaufen und die andere ist nach Karte und Kompass gelaufen.
Und ist die Begeisterung noch genauso groß wie damals bei dir? Ich meine, jetzt sind Handys dazugekommen oder nehmt ihr die sozialen Medien auch und nutzt die dabei?
So einen Mittelweg finden wir eigentlich. Also wir gucken natürlich, dass wir auch als Pfadfinderbund eine gewisse Internetpräsenz haben. Allein schon, dass auch Eltern uns finden und auf unsere Gruppenstunden aufmerksam werden. Aber an sich ist es so, also wenn wir auf Pfadfinderlager fahren, bleibt bei allen, bis auf natürlich bei den Gruppenführern, das Handy zu Hause. Ich meine, wir haben da ja auch keinen Strom, wir hätten ja auch gar keine Möglichkeit dazu. Aber es genießt auch jeder. Also ich kenne kaum jemanden, der, wenn wir auch 14 Tage mal auf Großfahrt sind, danach überhaupt Lust hat, sein Handy wieder anzuschalten. Sondern für die meisten ist es mehr wieder so eine Pflicht, das dann zu tun.
Es gibt auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Wir haben heute Abend noch eine Sendung mit einem Hirnforscher, Manfred Spitzer in Ulm dann. Mit dem habe ich gestern telefoniert und erzählte, dass eben eine Pfadfinderin in die Sendung kommt. Da war er gleich ganz begeistert und sagte, da gibt es ganz spannende Erkenntnisse. Auch, dass man nach 30 Jahren dann, hat man Pfadfinder untersucht, dass ehemalige Pfadfinder in allen Bereichen einfach besser dastanden, sozial, emotional und auch körperlich besser. Aber das ist wahrscheinlich nicht deine Motivation, warum du das machst. Wie steckst du andere Kids mit deiner Begeisterung an?
Ich glaube, es ist einfach ein Gemeinschaftsgefühl, was entsteht und was man sonst sehr selten vermittelt bekommt. Weder im Sportverein, wo es ja kaum noch feste Mannschaften gibt, sondern immer nur nach Leistung aufgeteilt wird, noch in Schulklassen oder so. Das ist halt eine wahnsinnig starke Gemeinschaft, die entsteht, mit der man zusammenwächst. Und das ist ein tolles Gefühl, was vermutlich auch viele junge Leute sonst anderweitig gar nicht mehr erfahren und kennen. Aber auf jeden Fall auch die Erfahrungen, die man macht. Also man sieht so viele Leute und man lernt neue, spannende Menschen kennen, auch vielleicht Menschen, mit denen man sonst gar nicht in Kontakt getreten wäre, weil sie vielleicht auch aus einem anderen sozialen Umfeld stammen. Und das sind einfach unglaubliche Erfahrungen, die man macht.
Jetzt berichten wir als Medien ja oft von ganz anderen Jugendlichen. Da heißt es dann, Handykonsum ist gestiegen, 3,5 Stunden ist so ein Durchschnittswert. Seid ihr da eine Ausnahmeerscheinung?
Nein, natürlich zieht sich das nicht durch. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Leute bei den Pfadfindern, die auch so viel Zeit am Handy oder auch am PC verbringen, gerne Serien gucken, aber das schließt sich ja auch nicht aus. Trotzdem kann man ja genauso genießen, wenn man eben sein Handy mal weglegt. Und ich glaube, wir sind an sich alle normale Jugendliche, die auch mit sozialen Medien, mit Smartphone leben, auch gerne mal irgendwas am Laptop oder am PC machen. Und trotzdem genießen wir es eben, wenn es nicht da ist, weil es halt was ganz anderes ist.
Abiturientin Lena Volk heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute, Gewinnerin des Bundeswettbewerbs Jugend debattiert. Wir haben eben kurz über die sozialen Medien gesprochen, das Internet. Ist das für dich eine Hilfestellung auf der Suche nach dir selbst oder siehst du es auch als Gefahr?
Also für mich selber ist das, glaube ich, eine große Hilfestellung, weil es einem auch Zugang zu sehr viel Wissen verschafft und man dadurch die Optionen hat, sich mit ganz neuen Themen auseinanderzusetzen, dadurch vielleicht auch irgendwo Zugang zu sich selbst findet, weil man ja auch viele Erfahrungsberichte von anderen findet. Aber ich sehe auch durchaus die Gefahr, dass das halt nicht für jeden nur so eine Vorteilsquelle ist, sondern dass man sich vielleicht auch darin verlieren kann und ja, dadurch eben auch gewisse Werte vielleicht nicht mehr sieht.
Hast du ein Beispiel, was dir wirklich geholfen hat?
Jetzt konkret fällt mir leider keins ein, nee.
Aber kannst du auch einordnen, wo diese Meldungen dann jeweils herkommen? Weil bei der Fülle im Internet ist das ja auch oft so schwierig.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit. Und ich glaube, das ist was, was die Schule sehr massiv versucht zu bekämpfen und was sie einem auch sehr früh beibringt. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil, weshalb man wenigstens ein bisschen lernt, damit umzugehen, aber leider immer noch viel zu wenig. Weil es ja immer heißt, guckt euch an, was sind das für Quellen, informiert euch bei mehr als einer Quelle und setzt euch genauer mit den Sachen auseinander, schlagt vielleicht nochmal irgendwas nach, halt auch im Internet, aber mehr als jetzt in einem Lexikon.
Wissen die Lehrer da auch gut Bescheid? Kennen die sich gut im Internet aus? Weil das wäre ja eine Grundvoraussetzung.
Ich will es an dieser Stelle nicht jedem Lehrer absprechen, aber leider sehr viele Lehrer nicht. Einfach weil sie vielleicht auch selber nicht damit aufgewachsen sind und es deswegen selbst nicht als so natürlich wahrnehmen, wie wir es tun. Und vielleicht daher nicht wissen, wirklich wie genau wir uns damit auseinandersetzen. Aber natürlich gibt es auch sehr gute Gegenbeispiele, die sich wirklich sehr gut damit auseinandersetzen, die es auch konkret in ihren Unterricht einbauen und auch Schüler damit arbeiten lassen. Aber meiner Ansicht nach passiert es noch an den falschen Stellen.
Welche Rolle spielt für dich das Internet, das Handy?
Es ist unterschiedlich. Also es hängt tatsächlich von den Tagen und den Situationen ab. An sich natürlich schon eine große und wichtige Rolle und ich nutze es auch viel. Aber ich sehe auch immer öfter, nicht nur bei mir, sondern auch bei Menschen in meinem Umfeld, wie sie kein Problem haben, auch eine Woche auf ihr Handy zu verzichten. Was jetzt für die meisten erstmal sehr absurd klingt. Und am Anfang ist das sehr komisch, weil es was ist, womit wir unsere Pausen füllen. Wir warten noch 5 Minuten, bis der Bus kommt oder bis wir los müssen. Und schwupps ist man am Handy oder man will irgendwas machen, wo man doch nicht so recht Lust drauf hat. Und dann googelt man halt nochmal ein paar Sachen oder ist irgendwo auf einem sozialen Netzwerk unterwegs und dann ist die Zeit doch so schnell umgegangen. Also man merkt dann wieder, dass man viel mehr Zeit hat.
Ja, wenn ich hier in Stuttgart mit der Stadtbahn unterwegs bin, dann guckt eigentlich der Großteil der Fahrgäste wirklich aufs Display. Willst du mir gerade sagen, dass es bei euch anders ist?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist gerade in unserer Generation ja auch aktiv ein Teil davon. Aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen unterscheiden, ob Leute alleine oder zusammen unterwegs sind. Und selbst wenn sie zusammen unterwegs sind, da muss ich eben recht geben, guckt man immer noch viel auf sein Handy. Aber man kann ja auch gemeinsam Sachen eben über soziale Netzwerke machen oder ähnliches. Deswegen würde ich nicht sagen, dass unsere komplette Kommunikationsbereitschaft oder ähnliches oder auch unsere Wertvorstellung dadurch verloren geht, dass wir Smartphones besitzen.
Hast du eine Veränderung denn durch Smartphone überhaupt festgestellt? Weil das ja auch so oft gesagt wird. Also beispielsweise gibt es dann ganz gruselige Zahlen, dass zum Beispiel in Südkorea die Zahl der kurzsichtigen Teenager bei 90% liegt.
Oh ja, von der Kurzsichtigkeit habe ich bisher noch nichts gehört, aber sonst merkt man die Veränderung natürlich auf jeden Fall. Und wenn wir uns das an der Schule angucken, wir also jetzt wirklich Leute, ich sag mal von 16 bis 18, wir beäugen das ja schon kritisch, wenn wirklich Grundschüler oder so wirklich ein Smartphone bekommen oder zu Hause ans iPad dürfen oder stundenlang Fernsehen gucken können, das erscheint uns schon wieder absurd. Und da sieht man ja auch, wie rasend schnell sich das verändert. Und das merkt man schon. Also die meisten Schulen haben ja noch ein Handyverbot, zum Teil wird es aufgelockert. Und das hat ja auch beide Seiten. Das hat Vorteile für eben ältere Schüler, aber eben auch die Nachteile, dass halt auch viele jüngere Schüler oder nicht nur jüngere Schüler natürlich, wie ja unter anderem auch, dann auch Zeit am Handy verbringen und sich eben weniger mit anderen auseinandersetzen.
Stellst du einen Bewusstseinswandel im Umgang mit dem Handy fest, einen Wertewandel?
Also ich kann jetzt nur aus meiner Umgebung sprechen und da ist es auf jeden Fall so. Und ich sehe auch, wie die Leute mit dem Alter auch immer reflektierter darauf blicken und auch, ja eben, wie ich es auch vorhin gesagt habe, es genießen, wenn das Handy eben mal nicht da ist und es auch ja ganz neue Werte für sich entdecken können, dadurch, dass sie es mal weglegen und sich mit ganz neuen Themen auseinandersetzen, ob das jetzt was ist wie, ob es jetzt das Schicksal gibt, was ja vielleicht ein typisches Pubertätsthema ist oder ja, auf der Suche nach sich selbst setzt man sich dann natürlich auch mal damit auseinander und ich glaube, ja, da unterstützt es schon viele.
Gibt es auch sowas wie neue Trends, die du entdeckst?
Ja, natürlich, doch.
Zum Beispiel?
Ja, ganz viele Fotos, die geteilt werden oder so. Oder dass man versucht, sein Leben ja auf sozialen Plattformen darzustellen und dann nur möglichst gut. Aber eben auch, also ganz verschiedene Trends, aber auch, dass eben Wissen ausgetauscht wird.
Und wir hören deinen nächsten Musikwunsch, Pink Floyd. Wie hast du die für dich entdeckt?
Ja, eigentlich ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass Jugendliche auch sowas gerne hören. Also ich habe meinen Freundeskreis, den ich von den Pfadfindern kenne, die hören sehr viel Musik in diese Richtung. Und da kommen auch die Beatles beispielsweise wieder in den Trend oder ähnliches. Also es muss nicht immer das Neueste sein.
Heißt einfach, Qualität setzt sich durch.
Ja, doch, kann man schon so sagen. Und man kommt auch wieder zurück zu den alten Sachen.
Running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here.
Lena Volk, heute zu Gast in SWR1 Leute. Du bist eine Vertreterin der sogenannten Generation Z, die eben jetzt auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Was zeichnet eure Generation aus?
Ja, vielleicht zeichnet unsere Generation sogar aus, dass wir zurückkommen möchten zu Sachen, die vielleicht mal vorgeherrscht haben, mehr oder weniger. Also ich kann natürlich nur aus meinem Umfeld berichten, aber ich kenne immer mehr Jugendliche, die es wieder genießen, abends draußen zu sitzen und zu grillen oder auch wirklich mal einen Spaziergang machen, um den Kopf frei zu kriegen und ähnliches. Was ja eigentlich was ist, was eher wieder zurückgeht zu den Ursprüngen. Oder auch das Kochen wird für uns wieder ein total großes Thema. Also es haben wahnsinnig viele Leute Spaß daran, gemeinsam zu kochen. Dann natürlich auch, und das ist auch ein Teil von unserer Generation, toll gemacht, das Essen zu fotografieren, auch zu posten. Natürlich nicht jeder, aber viele auch. Aber es gehört auch dazu.
Es klingt so, als seien das alte Werte, die plötzlich wieder entdeckt werden. Siehst du das auch so?
Ja, definitiv. Und es ist vor allem dieses Gefühl zwischen Menschen, was man wieder versucht. Also ich sehe immer mehr wirklich wieder starke Freundschaften, die entstehen und auch feste Bindungen. Und dass man auch einfach diese Gemeinsamkeit genießt und irgendwie gern was zusammen macht. Und es muss nicht immer das Extremste überhaupt sein, sondern einfach diese schönen Momente, die sucht man.
Geht ihr da auch auf Ursachenforschung, wo das herkommt, dass man sagt, ihr seid die Generation, ja, da gehört Terror, Terrorwarnungen gehören da fast zum Alltag. Mag das eine Ursache sein oder sagt ihr noch, ist uns egal, wo es herkommt?
Ich glaube, das ist nicht so eine direkte Ursache, weil es ja auch was ist, wo sich halt gerade vielleicht auch jüngere Vertreter unserer Generation noch gar nicht so genau mit auseinandersetzen. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es daher kommt, dass wir immer dazu gedrängt werden, Sachen sehr schnell zu machen. Wir werden sehr schnell jetzt auch mit der Diskussion G8, G9 durch die Schule gepresst. Und immer heißt es bei uns schnell, schnell, schnell. Und da versucht man halt auch das Ganze irgendwie so ein bisschen zu entschleunigen und wieder ein bisschen Ruhe da reinzukriegen.
Ist das eine Entschleunigung, die auch spürbar ist?
In manchen Momenten mit Sicherheit, aber das hängt bestimmt auch von den Leuten ab, aber so bei mir ist es auf jeden Fall so, also wenn man dann auch mal gerade wieder draußen ist oder einfach mal merkt, man hat wieder Zeit und man weiß nicht, man hat um die und die Uhrzeit wieder das und das vor, dann genießt man das auch total und dann freut man sich auch und dann kann man auch einfach mal draußen in der Sonne stehen und sich freuen, dass der Moment gerade so schön ist.
Gibt's da konkret was, wo du sagst, ja, wenn ich mich abreagieren mag, dann mache ich das und das?
Ja, ich habe zum Glück ein Trampolin im Garten, das ist super toll und ich springe super gern und super viel, auch mit Freunden immer noch Trampolin und das ist auch nichts, was als kindlich abgetan wird oder so und das kann ich gerade bei gutem Wetter jetzt im Frühling total genießen und dann auch während ich für meine Abi-Prüfung gelernt habe, wenn man eine Viertelstunde Pause gemacht hat, man kommt raus in die frische Luft, man kann einfach ja zufrieden sein.
Und die Wahrnehmung eurer Generation in den Medien ist ja oft eine andere. Macht dich das dann teilweise auch sauer?
Ja, mit Sicherheit. Also es ist definitiv so, weil wir werden einfach alle ja über einen Kamm geschert und das heißt immer, jeder von uns ist gleich und nur weil jemand gerne mal 3-4 Stunden auch vielleicht auch am Tag mal damit verbringt zu zocken, heißt es ja nicht gleich, dass er kein anderes Leben hat. Also gerade in meinem Freundeskreis, ich habe auch viel mit Jungs zu tun, wird natürlich auch viel gezockt und das schließt aber ja nicht aus, dass die Menschen auch andere Werte haben und auch andere Dinge schätzen und das finde ich halt sehr schade. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, auf die das zutrifft, dass sie halt eben nichts anderes mehr im Kopf haben. Ich erlebe es in meinem Umfeld zum Glück nicht, aber ich finde es halt schade, dass es von uns auch allen immer heißt, ja, wir wären nur... Ja, wir würden nur danach suchen.
Es bedeutet aber gleichzeitig auch, dass sich die Arbeitswelt eben auf diese neue Generation anders einstellen muss. Wie sieht für dich beispielsweise ein guter Arbeitsplatz dann aus?
Ja, da gibt's überraschenderweise total viele verschiedene, vielleicht auch erstmal widersprüchliche Werte, auf die Wert gelegt wird. Also es ist Sicherheit spielt für unsere Generation wieder eine größere Rolle, als man denkt, aber trotzdem wollen wir nicht die Flexibilität dabei verlieren. Und das ist eben ganz wichtig. Also für die meisten Jugendlichen ist es der größte Albtraum, den sie sich vorstellen können, ihr Leben lang absolut das Gleiche zu tun und keine neuen Erlebnisse mehr zu machen und keine Herausforderungen zu finden, weil wir durch die Schule ja auch gewöhnt sind, immer neue Herausforderungen zu haben.
Genau, die Sicherheit würde aber dann einen Arbeitsplatz bieten, den man dann eben über längere Zeit hätte.
Ja, das ist eben die Schwierigkeit und dass wir uns, vielleicht ist es auch ein bisschen unrealistisch, wünschen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, beide Sachen zu kombinieren.
Wie sieht das dann aus?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Meine Erfahrungen mit der Arbeitswelt sind bisher, wenn ehrenamtlich oder eher klein ausgefallen, im Sinne von Babysitten oder ähnlichem. Aber ja, also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man die Sicherheit hat, dass man nicht zu jeder Zeit gekündigt werden kann, also trotz Kündigungsschutz und ähnlichem, aber dass es eben trotzdem ja möglich ist, was zu verändern, wenn man was verändern möchte und einen neuen Arbeitsplatz oder eine neue Aufgabe zumindest zu bekommen.
Ein Fazit wollen wir noch schnell ziehen, nämlich so für dich als Sprecherin dieser jungen Generation. Gibt es so etwas, wo du sagst, das ist so unsere Botschaft, das ist uns ganz besonders wichtig?
Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Politik mit uns auf Augenhöhe gemacht wird und vor allem nicht über uns, sondern mit uns, weil wir können reden und wir haben was zu sagen und vor allem aber auch, dass die Menschen Respekt vor uns haben und uns halt nicht alle über einen Kamm kehren, sondern dass sie uns als Individuen betrachten und ja, auch Hoffnung in uns haben.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage Dankeschön für deinen Besuch. Alles Gute fürs mündliche Abi dann.
Dankeschön.
Eins gehört.